Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal und ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Birgit Fuß. Hallo Birgit.
Hallo Jan.
Birgit, mich würde ja voll interessieren, verfolgst du eigentlich die WM?
Ja, weitestgehend. Also ich meine, die Spiele um 2 Uhr, 4 Uhr oder 6 Uhr nicht so sehr. Aber die zu normalen Zeiten laufen, ja, habe natürlich auch zum Beispiel England geguckt und war doch ganz froh, dass wenigstens die weitergekommen sind, da jetzt ja Deutschland raus ist. Wobei ich bin jetzt nicht so, ich bin immer nicht so für einzelne Mannschaften, sondern ich freue mich immer, wenn es mal ein schönes Spiel gibt eigentlich so. Und du?
Ich habe keine Fußballmannschaft, also so keine Clubmannschaft sozusagen, aber so alle 2 Jahre, also wenn dann EM oder WM ist, dann werde ich für die Dauer dieses Turniers zum durchaus obsessiven Fußballfan und gucke so ziemlich alles. Bin auch gerade sehr entflammt und fand es sehr, sehr schade, als Senegal gegen Belgien rausgeflogen ist. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Die waren ja 2-0 vorne und dann hat Belgien doch noch 3-2 gewonnen. Also das war insane. Was tippst du, wer wird Weltmeister?
Oh je, das ist ja ganz schwierig. Ich würde mich total freuen, wenn es Norwegen wird.
Norwegen, okay.
Aber es ist nicht so, dass ich daran glaube, aber ich würde mich einfach freuen.
Ja. Ich meine, das ist jetzt auch kein Hot Take, aber ich tippe auf Frankreich. Also als ich die im letzten Spiel habe zaubern sehen, dachte ich, das ist wirklich athletische Kunst auf dem höchsten Level. Und das ist so schön und das ist so elegant und das ist so clever. Den wünsche ich es jetzt auch und bei denen glaube ich es aber auch. Dass jetzt Deutschland rausgeflogen ist, also würde ich sagen, sehr verdient, ne? Also das war jetzt keine sehr inspirierte irgendwie Mannschaft.
Nee, und irgendwie auch passend, aber schon auch schade, weil man hat manchmal das Gefühl, gelingt denen in diesem Land gar nichts mehr. Also ich würde mich schon freuen, das hat auch gar nichts mit irgendwie sowas Blödem. Also mir geht jeder Nationalstolz komplett ab. Das hat eher was damit zu tun, dass ich denke, das wäre so schön, vielleicht mal ein bisschen wieder Schub hier reinzubringen und ein bisschen mehr Zuversicht vielleicht auch für das komplette Land. Das wäre schön, ohne eben das ganze Negative, was ja auch oft dann mit dranhängt.
Ja, wenn wir schon bei Bad Vibes und Negativem sind, würde ich sagen, bleiben wir doch direkt da. Ich wollte nämlich hinweisen auf einen Text, auf eine Recherche, die ich sehr wichtig fand. Die hat Alex Reisner im Atlantic veröffentlicht. Das werde ich auch in den Shownotes im Podcast verlinken. In seiner Recherche geht es nämlich darum, wie KI-Firmen, KI-Musikgeneratoren, also KI-Apps, Anbieter, mit denen man selbst Songs generieren kann. Also ne, von Schreiben kann ja keine Rede sein oder von Erschaffen, also es ist dann ein KI-generierter Song. Wie diese Firmen das eigentlich machen und stellvertretend für die gesamte KI-Tech-Industrie, ne? Und dieser Alex Reisner hat halt entdeckt, dass es Datensätze mit Millionen und Abermillionen von Songs gibt, die unter den Tech-Firmen kursieren und die eben benutzt wurden, um diese KIs zu trainieren, als so Grundlage, ne, für deren generative Mechanismen sozusagen. Und ich meine, das Skandalöse daran ist, dass halt niemand, also kein einziger Künstler da eingewilligt hat, ne? Also das ist im Grunde, also ich sage es jetzt mal ganz subjektiv, Diebstahl, ne? Also man hat einfach Abermillionen von Songs genommen aus dem Internet, abgesaugt von allen möglichen großen wie kleinen Artists, hat denen nichts dafür bezahlt oder so. Beim Atlantic, bei genau dieser Recherche gibt es auch die Möglichkeit, in diesen Datasets zu suchen. Und ich habe das mal, also spaßeshalber in Anführungszeichen, habe das mal für kleinere deutsche Artists gemacht. Also habe mal irgendwie die Heiterkeit gesucht und Tristan Brusch gesucht und irgendwie die Verlierer gesucht und Berkan gesucht. Also so ein bisschen randomly einfach mal kleinere deutsche Artists, um zu gucken. Und die kommen alle drin vor, also 18 Tristan Brusch Lieder, 11 die Heiterkeit Lieder, 63 Lieder von Isolation Berlin zum Beispiel, 92 von Berkan. Und das sind, also ich sage es jetzt sozusagen nicht über einen spezifischen Künstler, ich sage es jetzt so ein bisschen allgemein, um das Strukturelle aufzudecken, das sind nicht Leute, die reich sind, ne? Das sind nicht Leute, die im Geld schwimmen von der Musik, die sie gemacht haben. Also, ne, das sind Leute, die müssen gucken, also sozusagen stellvertretend, diese Art Musiker ist jemand, der gucken muss, wie er über die Runden kommt, ne?
Das ist ärgerlich für die, aber es ist für die anderen auch ärgerlich, denn auch die anderen haben ja das Recht, ihre Songs für sich zu behalten und für sich zu beanspruchen und Geld dafür zu bekommen. Also auch, sag ich mal, die Rolling Stones und Paul McCartney und all diese sehr reichen Leute, finde ich, auch mit deren Songs kann man sowas einfach nicht machen. Das ist einfach nicht in Ordnung. Aber natürlich trifft es diejenigen, die das Geld brauchen, noch viel schlimmer. Das ist schon klar.
Das war mir jetzt doch ein Anliegen, das mal hier auch im Podcast anzusprechen. Und diesen Text werde ich verlinken, wie gesagt. Irgendwie müssen wir jetzt den Bogen schlagen zu erfreulicheren Themen, nämlich zu neuer Musik und zu einer Künstlerin, die wir sehr schätzen, die jetzt tatsächlich zum ersten Mal seit 6 Jahren ein neues Soloalbum rausbringen wird, nämlich Phoebe Bridgers, also eine der großen Indie-Rock-Künstlerinnen, also vielleicht ist sie sogar die größte Indie-Rock-Musikerin ihrer Generation, die zuletzt natürlich mit ihrer Supergroup Boy Genius sehr erfolgreich war und dann aber untergetaucht ist und als Solomusikerin sowieso untergetaucht war und jetzt, ja, Mike und ich haben drüber gesprochen, durchaus spektakulär zuerst auf einer geheimen Tournee durch den amerikanischen Süden vor allem ihren neuen Albumzyklus gestartet hat und das kulminierte dann in einem Konzert im Madison Square Garden für $1. Neue Musik gab es nicht bisher. Jetzt gibt es die neue Single Lost Boys, heißt die, von dem Album Lost Weekend, das Mitte August erscheinen wird. Und jetzt hat man also endlich einen neuen Song, eine neue Single von Phoebe Bridgers. Wie findest du sie, Birgit?
Ich finde den Song fantastisch und ich glaube, ich darf auch schon verraten, dass ich das Album schon gehört habe und das finde ich auch fantastisch. Das wird bei uns im Augustheft dann besprochen. Ja, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass Phoebe Bridgers jetzt solo zurück ist, denn Boy Genius mochte ich auch, aber ich fand nicht, also ich finde alle drei einzeln eigentlich besser, ich finde auch Lucy Dacus einzeln besser und bei Phoebe finde ich es genauso. Es ist, ja, ich finde es toll, wie sie arbeitet ja auch mit wahnsinnig vielen Leuten zusammen und es ist ganz opulente Musik auch und trotzdem kommt ihre Stimme immer so raus und es ist immer einfach 100% Phoebe Bridgers. Auch auf der Single finde ich die super. Mir ist die sofort im Kopf hängen geblieben. Und ja, ich bin sehr froh, dass sie zurück ist. Wie geht's dir damit?
Ich bin ein bisschen zurückhaltender, muss ich sagen. Ein bisschen hin und her
gerissen. Spielverderber schon wieder.
Ich mag Phoebe Bridgers also sehr. Ich finde, ne, dass sie eine ganz, ganz herausragend tolle Songwriterin ist. Und also Punisher ist ein brillantes Album, Stranger in the Alps ist ein fantastisches Album, ihr erstes. Von Boy Genius war ich nie so ein Fan, muss ich sagen. Und ich finde jetzt auch diese Single noch nicht ganz überzeugend. Es ist mir ein bisschen zu überfrachtet, muss ich sagen. Also ich finde, man hat hier einfach zu viele Elemente, die für mich nicht so ganz zusammengehen. Also es beginnt ja mit diesem Vocoder-Intro, was fast so, man denkt fast, man hat irgendwie einen Kraftwerk-Song angemacht, aber dann verschwindet das auch, ne, und dann geht das in so eine folkige Strophe und man hat so ein bisschen das Gefühl, okay, was sollte das, so die ersten 10 Sekunden, aber okay, dann ist man in dieser folkigen Strophe, die ganz schön ist, ne, also die ich auch mag, und der Refrain ist dann so, also so ein durchaus typischer Indie-Rock-Refrain für Phoebe, wo dann aber auch schon gleich die Trompete mit reinkommt und so. Also da wird schon aus dem Vollen geschöpft und man hat noch gar nicht so richtig Zeit bekommen, sich in diesem Lied irgendwie zu orientieren, finde ich. Also da ist so sehr viel, was dann so auf einen losstürzt. Es lässt sehr, also die Melodie lässt sehr an Alex G denken, den ich ja sehr liebe, der den Song auch mitgeschrieben hat, also der auch in den Credits zu finden ist, wie auch Jack Antonoff, der Produzent, in den Credits zu finden ist. Also Jack Antonoff, das markiert natürlich den Status von Phoebe Bridgers, ne, dass sie jetzt auch mit dem Produzenten von Taylor Swift und Lana Del Rey zusammenarbeitet. Also sie ist absolut in dieser Stratosphäre angekommen. Bin ich mir nicht sicher nach dieser Single, ob das die beste ob das die beste Persönlichkeit ist, um da mit ihr zu arbeiten. Also ich bin gespannt, Birgit, du bist mir da um einiges voraus. Ich habe das Album nämlich noch nicht gehört. Ich bin gespannt, wie es im Kontext des Albums funktioniert und bin da auch noch absolut optimistisch und gespannt. Aber für mich war jetzt Lost Boys noch nicht so ein Song, der für mich so ein großartiges Album zwingend macht, sondern ich bin noch ein bisschen skeptisch.
Naja, als Vorab-Singles wird natürlich gern auch was besonders Eingängiges gewählt und so sind auf dem Album, finde ich, schon echt auch sehr viele Überraschungen drauf. Aber was es natürlich ist, es ist opulent und es sind wahnsinnig viele verschiedene Leute auf dem Album und so. Aber wie gesagt, ich finde schon, dass trotzdem sie immer sehr im Mittelpunkt steht. Und ja, natürlich, sie hat sich halt für die genau gegenteilige Variante entschieden von Lucy Dacus. Das letzte Album von Lucy Dacus war ja sehr reduziert, ne? Das hat Phoebe jetzt nicht gemacht, aber ich finde es auch ganz okay. Ich meine, sie hat die Möglichkeiten, sie schöpft alles aus. Ja, hörst dir dann mal an, wir sprechen dann vielleicht in ein paar Wochen drüber.
Ja, eine andere Musikerin, die ihr neues Album veröffentlicht, was heute erscheint, das wir noch nicht vorab hören konnten. Deswegen werden wir dann nicht ausführlich drüber sprechen, aber wir können über die Singles sprechen, die es schon gibt. Also eine Künstlerin, die natürlich zu den allergrößten gehört, der Pop-Geschichte. Auch wenn man das Gefühl hat, dass sie seit einigen Jahren oder Jahrzehnten vielleicht sogar ja orientierungslos ist oder so ein bisschen nach ihrem Ort in der Popkultur der Gegenwart sucht. Ich spreche von Madonna, die ihr neues Album veröffentlicht, Confessions 2, also ein Sequel vielleicht zu dem letzten Album, das so richtig geliebt wurde von vielen Leuten, von allen Leuten. Confessions on the Dance Floor von 2005, also das war das Album mit Hang Up zum Beispiel, also das vielleicht das letzte Album, das so richtig das so richtig gezündet ist, kommerziell wie kreativ. Sie hat wieder mit Stuart Price zusammengearbeitet, dem Produzenten von damals, Confessions 2. Wie siehst du diesem Album entgegen, Birgit? Wie findest du die Singles? Wie, ja, denkst du darüber?
Ja, ich denke, dass Leute, die das erste Confessions-Album mochten, dieses wahrscheinlich auch sehr gern mögen werden. Ich finde schon, dass es wirklich auch eine gut gelungene Fortsetzung ist. Ich persönlich bin jetzt nicht so die Disco-Maus, sage ich mal. So diese ganzen Dance-Songs von Madonna sind jetzt nicht meine liebsten von ihr. Ich mag sie grundsätzlich als Künstlerin, finde ich, eine der allergrößten. Und ich habe mich in den letzten Jahren so oft drüber geärgert, mit wie viel Ageism und Sexismus die zu tun hatte. Das finde ich mal ein bisschen bitter. Deswegen grundsätzlich Madonna super. Diese Songs, ja. Ich meine, ich habe mich bei so Liedern wie diesem I Feel So Free gefragt. Ich weiß, klar, sie kommt ja vom Tanzen. Also ist logisch, dass ihr das total wichtig ist. Habe mich gefragt, ob Madonna heute aber wohl wirklich, die kann doch gar nicht mehr einfach so irgendwo tanzen gehen, oder? Weil in dem Song geht es ja darum, ne, wie schön und befreiend es ist, wenn man in der Menge tanzt. Aber in welcher Menge kann Madonna denn tanzen?
Mm. Ja. Ja, ist interessant. Das ist so, ich musste auch an Renaissance von Beyoncé denken. Ne? Das ist ja auch ein Album über die, also über den Dancefloor und über die Befreiung. Ne? Also Madonna, I Feel So Free, das ist auch ein Sentiment, also ne, was in den letzten Jahren ja sehr, also so die Befreiung auf der Tanzfläche, also ist ja auch mit Beyoncé und so ein wichtiges Thema in der Popkultur gewesen. Oder auch, und das hat dann ja auch der Produzent Stuart Price mitproduziert, Jessie Ware. Und bei der kann man sich vorstellen, dass sie tanzen geht. Ne? Also Jessie Ware ist also die britische Disco-Musikerin, die ja auch eine Generation unter Madonna ist sozusagen und natürlich nicht diesen Superstar-Status hat. Bei der kann man sich vorstellen, dass sie in den Londoner Clubs tanzen geht, wo dann Stuart Price auflegt. Und in London ist auch dieses Album entstanden von Madonna. Ich mochte die Singles schon ganz gerne, also I Feel So Free hat mir sehr gefallen. Ich mochte sehr gerne den Song Love Sensation, so ein French House Track, der für mich sehr gut funktioniert hat, auch wenn so ein bisschen Madonna, es ist ganz interessant, weil so ihre, also man hat fast das Gefühl, dass so ihr Gesang, es ist fast eher wie so ein Sample oder so, dass man das Gefühl hat, ihr Gesang ist da eher so, also einfach ein kleiner Teil dieses Sound-Designs und dieses Soundgewebes. Und eigentlich ist Stuart Price, also der Produzent, so ein bisschen der es ist eigentlich ein Stuart Price-Track featuring Madonna irgendwie. Das ist so ein bisschen mein Gefühl zumindest bei einem Song wie Love Sensation. Also bin ich mal gespannt, wie das dann auf dem Album weiter wird. Wie fandest du denn die Zusammenarbeit mit Sabrina Carpenter? Es gibt ja einen Song, Bring Your Love, eine Single, wo Madonna mit also einem der großen jungen Popstars singt, nämlich Sabrina Carpenter.
Ja, ich finde, es passt einfach super gut zu Madonna, dass sie sich Sabrina Carpenter ausgesucht hat. Madonna war ja schon immer, dadurch, dass sie natürlich aber auch ein Vorbild ist für so viele, hat sie ja immer mit sehr vielen jüngeren Künstlerinnen auch zusammengearbeitet. Und ich finde, Sabrina Carpenter passt da ganz gut rein. Den Song finde ich eher so ganz nett, aber hat mich jetzt nicht besonders angesprochen.
Ja, geht mir ähnlich. Das war für mich auch der von den drei Singles, den ich am wenigsten überzeugend fand. Ich war auch nicht so ein Fan von dieser, also Verbindung Madonna, Sabrina Carpenter, die scheinen mir schon einfach sehr verschieden zu sein. Ne? Also Madonna ist ja häufig so diese unberührbare, die coole New York Nightlife Queen und Sabrina Carpenter hat so ein bisschen dieses spielerische, ironisch, unschuldige, püppchenhafte. Also das schien mir schon zwei sehr verschiedene, sag ich mal, so ästhetische Persönlichkeiten. Und da finde ich, geht das auch auf diesem Song nicht so gut zusammen irgendwie.
Ach, aber ich finde, wenn man an die frühe Madonna zurückdenkt und an die Madonna im Brautkleid und so weiter, das hatte ja auch oft was ein bisschen Ironisches, Spielerisches und durchaus auch Lustiges. Und sie wurde auch sehr oft missverstanden, wie Sabrina Carpenter mit ihrem letzten Albumcover ja auch, wobei ich das auch schlimm fand. Aber ja, also im Großen und Ganzen denke ich, die haben sich schon einiges wahrscheinlich auch zu erzählen und finde ja grundsätzlich so generationsübergreifende Zusammenarbeiten einfach immer ganz schön. Und ja, aber wie gesagt, ich finde den Song einfach nicht so stark. Da finde ich I Feel So Free schon sehr viel besser.
Ja, Madonna war sicherlich für Sabrina Carpenter eine Muse, wenn man den Übergang zu unserem nächsten
Thema... Oh, das war jetzt aber geschickt, Jan.
Okay. Ja. Confessions 2 von Madonna erscheint heute. Wir nehmen Songs in die Playlist auf, Rolling Stone Weekly auf Spotify, wie wir auch den Phoebe Bridgers Song in die Playlist aufnehmen. Und ja, dann... Kommen wir jetzt zum Album der Woche, nämlich dem neuen Album von Muse. The Wow Signal. Wow, Ausrufezeichen. Wusstest du, Birgit, was das Wow Signal ist? Ich kannte das nicht.
Nee, ich habe es auch erst gelesen im Info zu diesem Album.
Aber es passt natürlich perfekt zu Muse, dass sie ein Album nach diesem Wow-Signal benennt. Also es handelt sich dabei um ein Funksignal, das im August 1977 von einem großen Radioteleskop der Ohio State University empfangen wurde. Und die Stärke und Frequenz dieses Signals, also war so rätselhaft und so intensiv, dass man es sich nicht erklären konnte und bis heute nicht erklären kann und es eine Theorie gibt, die dieses Signal Außerirdischen zuschreibt, dass das die einzige Erklärung ist für dieses komische Signal aus dem All. Und Wow heißt es, weil damals der Astronom, also der hat sozusagen das Signal ausgedruckt und hat dann in Großbuchstaben daneben Wow, Ausrufezeichen geschrieben und das an seine Kollegen weiter verbreitet. Also das ist die Geschichte hinter dem Wow-Signal und Muse, also immer eine Band, die sich für das Kosmische interessiert, für den Weltraum interessiert, für ja, galaktische Themen, eine Band, die sich der galaktischen Größe von Anfang an hingegeben hat. Muse, die ja ganz und gar nicht galaktisch begonnen haben, ne? Nämlich als Teenager-Band im Südwesten von England, die auf die gleiche Schule gegangen sind in Devon. Matt Bellamy, der Gitarrist und Sänger, der Drummer Dominic Howard und Bassist Chris Wolstenholme. Man ist vielleicht überrascht, dass es nur, in Anführungszeichen, nur ein Trio ist, weil die Musik häufig so klingt, als müssten das irgendwie 17 Musiker sein, die da spielen, aber es ist ein Trio und das gleiche Trio geblieben seit 1994, also das ist ja immer, das gefällt dir, glaube ich, auch immer sehr, Birgit, ne? Wenn es so eingeschworene, also Bands gibt, die sich über Jahrzehnte nicht in ihrem Line-up wechseln oder da irgendwie fluktuieren, sondern es ist wirklich diese Band, ne, seit Mitte der 90er Jahre.
Absolut, finde ich schön. In dem Fall denke ich aber schon, es ist halt schon sehr eindeutig klar, wer da der Chef ist. Ne? Anders als bei, sage ich mal, Bands wie U2 und R.E.M., die ich ja sehr schätze, wo es vielleicht nicht ganz so eindeutig ist. Ich meine, es ist meistens der Sänger ein bisschen im Vordergrund, aber bei Muse, ja, ist es schon noch mal sehr speziell, weil mit Matt Bellamy halt auch ein sehr spezieller Typ ist.
Muse kommen ja aus einer Zeit, also ne, späte 90er Jahre, frühe Nullerjahre zum ersten Mal so erfolgreich und dann Black Holes und Revelations von 2006, so das Album, mit denen sie so richtige Superstars wurden. Sie kommen ja eigentlich aus einer Zeit, wo die Musik, die sie gemacht haben, also dieses sehr opulente, dramatische, Glam-Rock-Metalige, so überhaupt nicht Musik war, die erfolgreich war unbedingt, ne? Also sie sind ja eine sehr idiosynkratische Band mit ihrem Stil, mit ihren Vorlieben und das ist vielleicht auch ein Grund für ihren Erfolg, ne? Und auch für ihre große Fanbase, so dass es nicht so viel gibt, womit man sie irgendwie vergleichen könnte, ne? Oder nicht so viele Weggefährten, die was Ähnliches gemacht haben.
Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, dass die wirklich von Anfang an sehr genau wussten, was sie wollten und auch sehr ehrgeizig waren. Also, wenn ich das vielleicht kurz erzählen darf, ich habe vor ihrem Debütalbum das erste Mal mit Muse gesprochen.
Oh, wow.
1999 war das und war da auch schon überrascht davon. Da waren die ja gerade so um die 20, wie selbstbewusst und auch wie, ja, eben wie ehrgeizig die waren und wie sehr die das wollten. Und dieser Artikel endete mit den Worten: Sie werden Popstars sein, früher oder später. Weil es einfach, ich fand nicht mal, ich fand das Muse-Debüt sehr gut, aber jetzt auch nicht sensationell, aber es war einfach so deutlich, dass die es unbedingt wollen und dass sie alles dafür machen würden und wirklich da alles reinlegen. Und sowas finde ich schon immer beeindruckend. Und ich finde, das hört man auch immer bei ihnen. Leider habe ich auch ein paar sehr große Bedenken, die im Laufe der Jahre immer größer geworden sind. Aber ja, vielleicht möchtest du erst mal sagen, wie du eben, das ist jetzt schon das 10. Muse-Album, muss man ja auch mal sagen, wie du das insgesamt findest. The Wow-Signal.
Ja, also ich muss sagen, ich bin nicht als Muse-Fan in dieses Album gegangen oder überhaupt als jemand, der mit Muse bisher so viel anfangen konnte. Also das ist eine Musik, die nicht so meinem Geschmack unbedingt entspricht. Und auch Matt Bellamy als so Persönlichkeit, also als Künstler, als Sänger, hat mich nie so berührt. So. Also dieses grandiose, dramatische, das war nie etwas, was mich so ins Herz irgendwie getroffen hätte. Und die letzten Jahre, also waren Muse ja auch vielleicht ähnlich wie ich es gerade über Madonna gesagt habe, schienen die ja auch so ein bisschen so zu suchen, was ist jetzt eigentlich so ihr Status irgendwie, ne? Oder nicht unbedingt Status, aber was ist so ihr Ort, was ist ihre Rolle, was wollen sie ausdrücken, ne? Man hatte irgendwie so Alben, also Will of the People von 2022, das war irgendwie so vage, ja, Protestmusik. Es war so ein bisschen unklar, was sie da, worum es eigentlich geht, ne? Und auch, also, das war alles ein bisschen sehr, ja, auf der Suche nach Inspiration, auf der Suche nach einem Standpunkt, auf der Suche nach einem Thema, auf der Suche nach Melodien. Und ich finde, die Suche hat durchaus ein Ende mit The Wow Signal. Also für mich sind sie hier jetzt wirklich auf ein paar Dinge gestoßen, die ziemlich gut sind und oder vielleicht wieder oder zurück. Sie haben zurückgefunden zu Qualitäten, die sie in den Nullerjahren vielleicht ausgezeichnet haben. Und da gibt es durchaus einiges, womit ich was anfangen kann auf The Wow Signal. Also es ist ein Album, das für mich nicht im Ganzen funktioniert und wo es einige Songs gibt, die ich gerne skippe, aber wenn ich jetzt erstmal bei dem bleibe oder auf das zu sprechen komme, was für mich funktioniert, also ein Lied wie Cryogen finde ich richtig gut. Also das ist ein Song, der für mich absolut zündet, also eine ganz tolle, irre, verzerrte Gitarrenfigur, die den Song eröffnet, eine ganz dramatische klassische Tonleiter, die hier in Arpeggios gespielt wird. Also Matt Bellamy hangelt sich hier auf dem Griffbrett entlang. Und das macht richtig Spaß, finde ich. Das ist ein richtig guter Rocksong und ein Song, bei dem man auch die Band wirklich toll hört. Ne? Also das ist ein Song, wo man das Gefühl hat, das ist wirklich dieses Trio irgendwie im Kern. Man hat hier diese irren Gitarrenfiguren, man hat aber auch ein tolles, muskulöses Schlagzeug, man hat coole Basslines, die da sehr schwer und sehr melodisch aber auch da reinspielen. Also das ist wirklich bei allem Grandiosen, was dann da noch so im Arrangement passiert, im Kern wirklich einfach eine sehr robuste Rockband, die da spielt. Das ist, finde ich, ein super Song, der dann auch noch in sich in so einen Grunge-Riff irgendwie entwickelt und dann im letzten Drittel wird das noch so ein Metal-Song auf einmal. Also es sind unerwartet, aber finde ich sehr schlüssige und reizvolle Entwicklungen, die der Song nimmt. Und da muss man wirklich sagen, also das ist ein Song, habe ich das Gefühl, so einen guten Song haben sie seit 20 Jahren nicht mehr geschrieben.
Also ich finde auch, dass das der beste Song auf dem Album ist und ich finde auch, dass insgesamt auf diesem Album schon sehr viel, sehr gute Ideen sind und es ist halt einfach wahnsinnig viel, weil sie haben ja diesen unfassbar fetten Sound die ganze Zeit. Es geht ja schon mit diesem The Dark Forest los, was wie so eine Art Oper fast klingt, also so ein bisschen klassisch und aber auch nach Metal und nach, dann kommt noch Kyrie Eleison, also nach 5 Minuten ist man eigentlich schon fertig und dann geht es halt noch weiter mit so einer Art Disco Fox, also mit diesem Night Shift Superstar, wo dann ist fast ein bisschen nach Bee Gees oder so klingt und dann kommt wieder eben so Glam, Pop, Metal, dann kommt irgendwann eine Kirchenorgel und ein Dancebeat, es kommt so, was ich auch sehr schön finde auf dem Song Hexagons, dieses Tapping am Anfang, was ja schon ein bisschen nach Eddie Van Halen und so klingt und also es ist wahnsinnig viel auf diesem Album, das ist schon auch toll, aber ich persönlich war dann am Ende auch schon ein bisschen erschöpft. Aber das fände ich noch gar nicht so schlimm, weil ich finde, was Muse auch schon sehr gut können, das Album ist ja, ich sag mal in Anführungszeichen, nur 45 Minuten lang, was heutzutage ja oft schon nicht mehr so ist. Und es ist auch kein Song über 5,5 Minuten. Also es ist nicht so, dass es wahnsinnig ausufernd ist, was die Zeit betrifft. Es ist, aber in den Songs passiert halt irre viel. Was mich aber wirklich stört, ist, dass all diese Konzepte, die dann immer vorab erzählt werden, also worum es geht, um außerirdisches Leben, um Kommunikation, um Angst vor Technik, bla bla bla, all das wird einfach nicht eingelöst in den Songtexten. Ich finde, die Texte sind zum großen Teil einfach wirklich banal. Und das hat mich bei Muse schon immer gestört. Das wird mich nicht mal so sehr stören. Mein Gott, ich mag auch Bon Jovi, also mich stören banale Texte nicht. Aber wenn man vorher so viel ankündigt, dann ist die Produktenttäuschung einfach relativ groß. Also bei mir war es zumindest so. Also ich finde, die Texte sind für mich immer das ganz große Manko bei Muse.
Würde ich dir grundsätzlich zustimmen. Ich finde, es gibt auf diesem Album aber einige Momente, auch textliche Momente, die funktionieren. Und das sind dann gerade nicht die, wo es um das Weltall geht oder um irgendwie Science-Fiction-Dystopien oder so, sondern wo man das Gefühl hat, es ist eine ganz private, ganz persönliche Trauer und Angst, die er ausdrückt. Das ist ja ein Album, das entstanden ist, nachdem Matt Bellamy sich von seiner Frau getrennt hat oder sie sich von ihm getrennt hat, die ja auch zwei gemeinsame Kinder haben. Also es ist ein Album, das sozusagen das persönliche Chaos, das private Chaos, die Ohnmacht und die Unruhe mit sozusagen einem kosmischen Chaos so verbindet irgendwie, ne? Also das Alleinsein oder die Frage des Alleinseins im Weltall wird verbunden mit der ganz persönlichen Einsamkeit und Hilflosigkeit. Und es gibt dann einige Lieder, die das ausdrücken. Also ich finde zum Beispiel Be With You ist für mich ein Song, der sehr gut funktioniert. Das ist ja so ein Softrock-Stück, kann man sagen. Es beginnt mit dieser Kirchenorgel, wird dann so ein Synth-Pop-Ding und dann wird es aber so ein weiter, ja, so Softrock-Song mit so Stadion-Power-Balladen. Und da hat das halt dann eben nicht irgendwie so das große Konzept, das dem so übergestülpt wird, sondern es ist ein ganz einfaches, trauriges Liebeslied im Grunde, ne? Und da gibt es einige Songs, die so funktionieren. Shimmering Scars zum Beispiel, ne? Was I Not Enough, singt der, war ich dir nicht genug, I can't start again. So, ne? Ich habe nicht die Kraft mit Mitte 40 nach irgendwie 2 Ehen oder so, ich habe nicht die Kraft nochmal mich in eine neue Beziehung zu begeben. Das finde ich alles ganz, ganz berührend.
Ja, das finde ich auch. Also bei Be With You ist ja auch der Text ganz gut. Der ist ja zum Teil von Dylan Thomas geklaut. Da kann man natürlich nicht viel falsch
Ja,
machen.
stimmt. Das hat,
Aber
ja.
ist okay. Ich finde auch Hush, also den Song mit Ellie Goulding, ganz schön, muss ich sagen. Weil da geht es ja auch um so Liebe inmitten von Chaos und so. Also ich finde zum Ende hin, also die beiden Songs mag ich ganz gern, dieses Hush und auch Space Debris. Ich finde, da funktioniert es ganz gut, diese Gleichsetzung von Liebe mit dem Zustand der Welt und dass eben alles im Prinzip auseinanderbricht und so. Also ja, es war nur mittendrin eben, mir war es einfach manchmal zu viel und selbst Lieder, die ich eigentlich wahrscheinlich einzeln ganz gern mögen würde, waren mir dann in diesem ganzen Wust von unterschiedlichen Ideen und von wirklich immer auf die 12 hauen, immer alles reinpacken, was geht, einfach zu viel. Also ich habe auch nichts gegen Streicher und Chöre und so, das mag ich alles gern. Ich finde nur ein bisschen muss man vielleicht auch überlegen, wie man es einsetzt und mir ist es manchmal eben zu viel. Aber ich weiß auch, dass das natürlich das Alleinstellungsmerkmal von Muse ist. Also ich kritisiere da etwas, was ja sehr viele Menschen lieben und sie wissen natürlich auch, dass das bei vielen Leuten ankommt und warum, also Never Change a Winning System, schon klar. Im Großen und Ganzen ist es schon ein gutes Album. Es ist eben nur, ja, also es ist vielleicht ein bisschen zu viel und ja, ich habe eben dieses Problem mit den Texten. Wahrscheinlich hätte ich dieses Problem gar nicht, wenn Matt Bellamy nicht immer so großartig das ankündigen würde und immer so viel draus machen würde. Also das ärgert mich einfach, wenn Leute so behaupten, als hätten sie das Wahnsinnskonzept und das Riesending da hingelegt und dann liest man das und denkt sich, ja, okay, dann denke ich manchmal, sag doch lieber nicht so viel, sondern lass es die Leute einfach anhören und dann fällt es vielleicht gar nicht so auf.
Ja, ich finde Matt Bellamy da auch witzig. Also auch wenn man so Interviews mit ihm liest, irgendwie man hat eher das Gefühl, also man könnte das, was er sagt, das könnte auch irgendwie so ein 15-jähriger Stoner oder so sagen, ne, der irgendwie zum ersten Mal gekifft hat oder so und das wird halt mit so einer ja Ernsthaftigkeit und fast so staatstragend irgendwie so vorgebracht, ne, und ich meine, das hat ja auch dazu geführt, dass sich Muse ja durchaus dann in Gesellschaft wiedergefunden haben, in der sie gar nicht sein wollten, ne, also dann wurde irgendwie wurden Songs irgendwie so zu Hymnen von so Impfgegnern zur Corona-Zeit, so was gar nicht im Sinne von Matt Bellamy war. Aber ich meine, das spricht ja auch Bände darüber, wie anschlussfähig dann so der vage populistische, irgendwie widerständische die Haltung so ist, ne? Wenn sich dann da halt Leute irgendwie dann von angesprochen fühlen, die dann ideologisch offenbar ganz anders drauf sind, als Bellamy das eigentlich irgendwie intendiert hat oder so. Also in solcher Gesellschaft landet man dann halt, wenn man sich in so einer oppositionellen, vage, rebellischen Haltung gefällt, aber ohne dann halt wirklich so das, sag ich mal, die Substanz mitzubringen, ne? Also das ist sicher etwas, was Matt Bellamy auszeichnet, würde ich sagen, oder also in Anführungszeichen auszeichnet. Was aber ja irgendwie auch wieder sympathisch ist oder irgendwie, also ne, irgendwie halt auch so, dass, also dass es so ein bisschen doof ist, das ist halt dann irgendwie auch so das, was zu Muse dazugehört wahrscheinlich. Naja, wie viele Sterne, und ich meine, also was könnte besser passen zu Muse, als jetzt hier Sterne zu vergeben? Also wie viele im Weltraum umherschwirrende Sterne mit möglicherweise Außerirdischen, die draufleben, gibst du The Wow-Signal?
Ich gebe keine 42 Sterne, sondern ich gebe 3,5. Ja, ich bin heute großzügig und gebe 3,5.
Ja, das ist doch fair. Ich gebe 3 Sterne, ich gebe solide 3 Sterne. Schreibt uns gerne, was ihr von Muse haltet, von diesem neuen Album. info@janjekal.de ist meine Adresse. Abonniert diesen Podcast, gebt uns 5 Sterne, da sind sie wieder. Schreibt eine Rezension, erzählt den Musiknerds in eurem Leben von uns. Das würde uns sehr freuen und hilft uns, von noch immer mehr Leuten gefunden zu werden. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, liebe Birgit, und bis nächste Woche. Macht's gut.
Danke, tschüss.